Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, es ist 7.07 Uhr am Dienstag, dem 25. August. Ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de, den ersten Sportpodcast des Tages.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen. Das machen wir sehr gerne für euch, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm, ich mag Sport, berichte gern drüber. Und damit das hier alles sportjournalistisch Hand und Fuß hat, ist auch Malte Asmus da, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte. Heute ist ein guter Tag, Malte.
Was ist so gut heute?
Ich finde, wir haben heute einen richtig bunten Strauß für unsere Sporty Spices an den Endgeräten. Das wird heute sehr, sehr interessant. Da lohnt sich das Dranbleiben und vielleicht doch noch ein zweiter Kaffee heute früh.
Ja, den sollten wir auf jeden Fall trinken und den sollten vor allen Dingen auch Carolina Pliskova und Sofia Kennen sich nochmal zu Gemüte führen. Die brauchen nämlich auch erstmal nicht wieder arbeiten bis zur nächsten Woche, bis die US Open beginnt. Die sind nämlich beim WTA-Turnier in New York schon raus, nachdem sie Freiticket in der ersten Runde hatten. Gleich beim ersten Einsatz dann schon wieder Tschüss Koffer packen, beziehungsweise brauchen sie ja nicht, weil sie in der Stadt bleiben. Aber Pliskova, die verlor gegen die Weltranglisten 41. Die ist immerhin an 1 gesetzt gewesen bei diesem Turnier gegen Veronika Kudermetova war aus Russland mit 5-7 und 4-6 und Kennen an 2 gesetzt. Die verlor gegen die Nummer 60 der Welt, gegen Alize Cornet mit 1-6 und 6-7. Die können sich ausruhen jetzt für New York, für die US Open. Wahrscheinlich steckt das dahinter.
Ja, du hast gerade gesagt, das waren doch die beiden Top-Gesetzten. Also ich meine, normalerweise fallen die ja erstmal weich, wenn sie in den ersten Runden sind. Aber da gleich auszuscheiden, das ist schon mal eine Ansage und jetzt unbedingt nicht so ein gutes Vorzeichen für die US Open.
Aber Corona fordert wahrscheinlich auch da seinen Tribut, denn das ist eben so Spielpraxis. Das ist ja sowas von elementar, auch im Tennis.
Richtig, sind vielleicht noch nicht richtig, wie man sagt, im Schlag. Die können trainiert haben ohne Ende, aber dann ein Match zu spielen, ist ja dann doch nochmal was anderes. Naja gut, also wir werden das beobachten, wie es dann bei den US Open läuft, denn die gibt es Stand jetzt ja tatsächlich und da sind wir sehr gespannt darauf. Tennis, Malte, ist aber auch ein gutes Stichwort. Unser Geburtstagskind des Tages kommt auch aus dem Tennissport, allerdings aus einer zurückliegenden Epoche, muss man sagen. Und unser Blick in die Sportgeschichte trifft mal wieder auf einen Ärmelkanalschwimmer.
Ja, haben wir öfter ja schon mal im Programm gehabt. Dazu haben wir natürlich wie jeden Tag Top und Flop. Diesmal ist ein Auslaufmodell auf dem Fußballrasen für euch mit dabei. Wir blicken natürlich auch auf einen ziemlich vollen Sporttag voraus. Schauen auch mal, was eigentlich bei Kai Havertz so momentan los ist. Aber vorher gucken wir nach Frankreich, nach Pluet zur EM der Straßenradfahrer.
Stand jetzt aktuell.
Na, das war doch mal ein richtig toller Auftakt in die Straßen-Europameisterschaft der Rennfahrer in Pluyer in Frankreich. Schon am Vormittag gab es 3 deutsche Medaillen zu feiern. Marco Brenner sicherte sich Silber im Zeitfahren der Junioren. Zur Hälfte des Rennens lag er sogar ganz vorne, aber dann war doch der Tscheche Matthias Wacek noch schneller und ist an ihm vorbeigezogen.
Der war gerade mal 3 Sekunden am Ende schneller als Brenner, also hauchdünn an Gold vorbei, aber ich würde mal sagen, Silber gewonnen, das kann man wohl dann wirklich so sagen. Aber man merkte ihm dann doch so zur Hälfte des Rennens die etwas fehlende Rennpraxis sicherlich etwas an.
Von der war bei Hanna Ludwig dagegen überhaupt nichts zu merken. Also von der fehlenden Rennpraxis, die gewann bei den U23-Damen die Goldmedaille.
Ja, wieder muss man sagen, denn Ludwig konnte ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen und das auf einem ziemlich anspruchsvollen Kurs in Pluyer, 25,6 Kilometer lang, aber technisch und topografisch verdammt schwierig. Extrem wellig mit 3 kurzen, aber ziemlich steilen Anstiegen. Die Côte de l'Isle zum Beispiel, die steigt im Schnitt 3,9% an, das ist jetzt noch moderat, aber an der schnellsten Stelle, da geht es 19% nach oben. Und die Schlüsselstelle des Parcours, die liegt knapp 2 Kilometer vor dem Ziel, da geht es auf 1,5 Kilometer eine Steigung von 4,2% hoch. Ich glaube, giftig, sagt der Radsportler da.
Ja, da muss man schon ordentlich gute Beine haben, um da zu bestehen. Und die hatte Hanna Ludwig trotz der langen Corona-Pause und auch der fehlenden Rennpraxis, das ist ja sowieso im Moment so ein Thema, 24 Sekunden war sie am Ende schneller als ihre deutsche Kollegin Franziska Koch.
Und die junge Franzi Koch vom Team Sunweb, die hatte ja kürzlich erst die virtuelle Tour de France mitgefahren, war in dem Zusammenhang ja auch bei Stand jetzt im Interview zu Gast gewesen und sie hat sich jetzt eben diese Silbermedaille geholt und ihr Rennen und ihre Taktik für uns auch nochmal zusammengefasst.
Der Kurs war am Anfang, ist er recht wellig und es war halt mega wichtig, dass man über die Kuppen drüber drückt und ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen dadurch konnte man, glaube ich, auch viel Zeit gewinnen, indem man halt wirklich überpaced und dann in den Abfahrten sich erholt wieder. Also war es dann so ein bisschen ein untypisches Zeitfahren, sage ich mal. Also es ist nicht jetzt irgendwie 12 Kilometer nur geradeaus. Von daher, das hat mega viel Spaß auch gemacht, aber es war auch mega hart, weil man halt immer wieder mal über seine Schwelle gehen musste. Ich war ohne Erwartung in das Rennen eigentlich reingegangen. Natürlich wusste ich, okay, mein Ziel war es einfach so schnell wie möglich die 25 Kilometer zu fahren und eine Medaille macht mich natürlich mega happy und da hat sich die gute Vorbereitung auf jeden Fall gelohnt.
Bei den Elite-Fahrerinnen und auch bei den Fahrern gab es leider kein Edelmetall. Die frisch gebackene deutsche Straßenmeisterin Lisa Brennauer kam auf Platz 4, hatte 15 Sekunden Rückstand auf Bronze. Lisa Klein wurde 9. Der EM-Titel ging an Anne van der Breggen aus den Niederlanden. Sie siegte vor ihrer Landsfrau Ellen van Dijk und Marleen Reuser aus der Schweiz.
Und Schweizer Gold gab es im Zeitfahren der Männer. Nach Platz 4 im Vorjahr wurde Stefan Küng nämlich diesmal Europameister. Er verwies Remy Cavagna mit 17 Sekunden Vorsprung auf Rang 2 und Bronze ging mit 21 Sekunden Rückstand an Viktor Kampenaerts aus Belgien. Der war 2017 und 2018 jeweils Zeitfahr-Europameister geworden und ja, die Deutschen, die fuhren leider hinterher. Justin Wolf wurde zum Beispiel nur 7.
Und es gibt noch eine gute Nachricht vom Vorjahressieger von Remco Evenepoel. Der war bei der Lombardei-Rundfahrt von einer Brücke in eine Schlucht gestürzt, brach sich dabei das Becken, musste zwar noch ein paar Wochen stramm liegen, durfte aber gestern das Krankenhaus verlassen und wurde nach Hause verlegt. Puh, mit dem blauen Auge davon bekommen.
Stand jetzt aktuell.
Sportbild ist sich sicher, Kai Havertz wechselt und zwar für 80 Millionen Euro fixe Ablösesumme plus 20 Millionen maximale Bonuszahlung bei Champions League Teilnahme und auch Titelgewinn vom FC Chelsea zum FC Chelsea.
Blödsinn, sagt der Rudi Völler. Und zwar sagte er das gestern Mittag noch, nichts sei fix zwischen Bayer und Chelsea, seitdem hört man aber auch nichts mehr in dieser Sache. Da wird wohl noch ordentlich gefeilscht und zwar um jeden Euro, den zugegebenermaßen Bayer ja auch ganz gut gebrauchen kann. Völler wollte schließlich 100 Millionen feste Ablöse und dann noch die Bonuszahlungen obendrauf.
Aber davon mal ab, macht denn der Wechsel von Kai Havertz zum FC Chelsea, wenn er denn zustande kommt, überhaupt Sinn? Okay, die zahlen natürlich offenbar auch gut, nicht nur Ablöse, sondern sicherlich auch Gehalt, aber so toll sind die Blues ja sportlich jetzt nicht unbedingt. Ich habe darüber auch mal mit Pit Gottschalk, dem Chefredakteur von Sport1, im Feverpitch-Podcast hier auf meinsportpodcast.de gesprochen und der hat dazu eine klare Meinung.
Er möchte doch eines, er möchte gutes Geld verdienen, das will jeder Profi, er möchte gleichzeitig viel spielen, weil er diese Spielpraxis braucht, um immer besser zu werden. Und er würde ja dann auch in der vielleicht am besten besetzten Liga der Welt spielen, nämlich in der Premier League. Und er kommt aber nicht zu einem fertigen Verein, wo man sich erstmal hochdienen muss. Ja, also wie es vielleicht der Fall jetzt bei FC Liverpool wäre, die gerade in den 2 Jahren alles abgeräumt haben. Sondern kommst zu einem Verein, der einen großen Namen hat, aber jetzt einen Umbruch vor sich hat und sich erst finden muss. Und in dieser, ich sag mal, Aufstiegsphase eines Vereins kommst du rein und kannst deinen Stempel aufdrücken von Anfang an. Also die Lernkurve, die er da mitgehen wird, ist fantastisch. Also das macht komplett Sinn, so wie ich das ja auch bei Timo Werner gesagt habe. Du kannst ins Establishment gehen zu Bayern München und musst irgendwann warten, dass du Lewandowski ablöst. So hat es eben Torwart Nübel hinter Manuel Neuer vor sich. Ja. Oder du gehst rein und wirst ein fester Bestandteil dieser Neuausrichtung, dieses Aufbruchs, ja. Und das macht der Harvard schon ziemlich gut, wenn das eben dieser Deal überhaupt zustande kommt. Da muss ja auch entsprechend die Summe erstmal bezahlt werden. Aber also aus Spielersicht ist das nicht dumm. Also ich glaube, wenn er zu Bayern geht und rangelt sich dann erstmal auf einem anderen Niveau mit anderen Spielern überhaupt spielen zu können oder bis Hoffnungsträger und Bestandteil einer Findungsphase. Also ich würde auch den Harvard-Weg mit Chelsea gehen.
Wenn der Wechsel dann zustande kommen wird, Stand jetzt wird noch gepokert, lange wird's aber garantiert nicht mehr dauern.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Seit 2018 ist Dennis Schröder zunächst als Mitgesellschafter bei dem Basketball Löwen Braunschweig im Einsatz. Seit Juli ist er alleiniger Gesellschafter und er meint sein Engagement beim BBL-Club wirklich ernst. Und zwar so ernst, dass er jetzt auch das Vereinslogo modifizieren ließ und es jetzt in seinen Farben, also in Schwarz und Gold, erstrahlt. Schröder selbst sagt dazu, alles, was mit mir in Verbindung steht, ist in diesen Farben gestaltet und die Löwen sind jetzt mehr denn je ein fester und wichtiger Teil von mir und das soll man auch optisch sehen. Dem Basketball in Deutschland kann so ein Engagement von Schröder, wenn er sich denn da so reinkniet und eben auch alles nach seinem Dafürhalten auch gestaltet, eigentlich nur nutzen. Daher würde ich mal sagen, echt top.
Unser Flop des Tages ist dagegen Luis Suarez vom FC Barcelona, also noch vom FC Barcelona. Eine Zukunft hat er da nämlich Stand jetzt nicht so wirklich. Der neue Chefcoach Ronald Koeman plant angeblich nicht mehr mit ihm und das, obwohl der Vertrag mit Suarez noch bis 2021 gültig ist. Das soll jetzt aber schnellstmöglich vom Tisch gefegt werden, also schnellstmöglich aufgelöst werden.
Geburtstagskind des Tages.
Heute wäre Althea Gibson 93 Jahre alt geworden. Die US-Amerikanerin, die hatte 1950 Tennisgeschichte geschrieben, denn als erste Frau, als erste schwarze Frau nahm sie damals an den US Open teil und nicht nur das, sie gewann dieses Turnier in ihrer Tenniskarriere später auch noch als erste schwarze Frau.
Und dann auch noch zweimal, wie übrigens auch Wimbledon. Dazu siegte sie noch einmal bei den French Open im Einzel und im Doppel. Zusammengerechnet gewann sie dann insgesamt 11 Grand Slams. Und das brachte sie auch zum Beispiel aufs Cover der Zeitschriften Sports Illustrated und Times. Und das in einer Zeit, als die Rassentrennung in den Vereinigten Staaten noch gängige Praxis war.
Und diese Rassentrennung, die führte auch dazu, dass sie sich teilweise im Auto umziehen musste, weil sie als Schwarze die Umkleidekabinen nicht betreten durfte. Zunächst wurde ihr ohnehin der Zutritt zu Turnieren verweigert. Ihre Anmeldungen wurden entweder sofort abgelehnt oder wurden einfach in Anführungsstrichen verloren.
Allein der Fürsprache der 18-fachen Grand Slam-Siegerin Alice Marble war es zu verdanken, dass Gibson 1950 zu den US Open zugelassen wurde. Ihr Auftritt dort wurde dann auch noch von entsprechenden Schmährufen begleitet. Thea ließ sich davon aber nicht beirren. Ihre Grand Slam-Siege feierte sie dann zwischen 1956 und dem Karriereende, das 1958 war.
Geld verdiente Gibson mit ihren Erfolgen allerdings kaum. Lukrative Profiturniere kamen bei den Damen ja erst Anfang der 1970er Jahre auf. Althea musste sich nach ihrem Karriereende 1958 andere Einnahmequellen suchen. So spielte sie zum Beispiel im John Ford Western Der letzte Befehl, eine Rolle an der Seite von John Wayne und William Holden. Und sie spielte auch auf der LPGA Tour Golf.
Am Ende ihres Lebens stand Althea Gibson trotzdem von den finanziellen Ruinen. Gesundheitliche Probleme haben sie dann ganz, ganz, ganz stark gebeutelt. Gehirnblutung in den 80er Jahren, ein Schlaganfall Anfang der 90er, enorme Arzt- und Medikamentenrechnungen. In den USA ist das ja so eine Sache, da haben wir noch ein ganz anderes Gesundheitssystem, als wir das haben. Also da muss man dann tief in die Tasche greifen. Und da sie nur auf die Hilfe von Spenden angewiesen war, und so viel konnte man da eben auch nicht zusammenbringen, 2003 starb sie dann an den Folgen eines Herzinfarktes.
Und so erlebte sie auch nicht mehr mit, wie 2009 eine Statue auf dem Turniergelände der US Open in Flushing Meadows enthüllt wurde, mit der an die bemerkenswerte Sportlerin Althea Gibson erinnert wird.
Heute in der Sportgeschichte.
Die erste Frau, die den Ärmelkanal durchschwommen hatte, haben wir euch neulich bereits an dieser Stelle vorgestellt. Heute geht es um den ersten Menschen überhaupt, der diese Tortur auf sich genommen hatte. 1875, am 25. August, war es ein gewisser Matthew Webb, ein britischer Langstreckenschwimmer.
Und auf die Idee für diese waghalsige Unternehmung war Webb gekommen, als er in einer Zeitung einen Artikel über die missglückten Versuche eines Schwimmers las, die 33 Kilometer lange Strecke zu absolvieren. Dieser Gedanke, das dann selbst zu machen, ließ ihn einfach nicht mehr los und er ordnete diesem Vorhaben schlicht und ergreifend alles unter.
Ja, Webb kündigte sogar seinen Job als Kapitän auf einem Dampfschiff und trainierte wie besessen. Er engagierte sogar einen Manager, der dann die tolle Idee hatte, Zuschauer gegen Geld bei den Trainingseinheiten in der Themse zugucken zu lassen. Die fuhren dann auf dem Boot nebenher. Der finanzielle Erfolg, der blieb zwar überschaubar, aber Webb, der bekam einiges an Publicity und fühlte sich dann am 24. August fit genug für seine Kanalüberquerung.
In Dover sprang er ins Wasser, eskortiert von drei Beibooten und eingeschmiert mit Schweinswalfett gegen die Kälte. Und auch für eine bessere Wasserlage, trotz zahlreicher Quallenbisse und der teils ziemlich heftigen Strömungen, die ihn zu einem Umweg zwangen, schaffte Webb die letzten 40 Kilometer, die letztlich dann 40 Kilometer lange Strecke, in etwas weniger als 22 Stunden und erreichte am 25. August Calais.
Diese Leistung brachte ihm große Berühmtheit in England. Er wurde Schwimmprofi, unterzeichnete damals schon lukrative Werbedeals und wurde regelmäßig auch für gefährliche Schwimm-Events gebucht. Ja, und so einem fiel er dann auch zum Opfer.
Ja, er sollte nämlich die Whirlpool Rapids unterhalb der Niagara-Fälle durchschwimmen, doch bei diesem Abenteuer ertrank Webb im Alter von nur 35 Jahren.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Auch der Wasserball kehrt aus der Corona-Pause zurück. Der OSC Potsdam hatte sich am Wochenende gegen den ASC Duisburg durchgesetzt und ist ins Meisterschaftshalbfinale eingezogen. Nun warten die Potsdamer auf ihren Gegner und der wird heute Abend ermittelt zwischen dem Rekordmeister Spandau 04 und Waspo Hannover.
Also sehr viel besser geht's eigentlich nicht im Wasserball. Das wird eine spannende Angelegenheit. Die beiden Teams sind bereits für das Halbfinale qualifiziert. Es geht jetzt nur noch darum, gegen wen sie dort im Hin- und im Rückspiel dann spielen werden. Der Sieger aus Spandau gegen Waspo Hannover trifft auf Potsdam, der Verlierer auf die White Sharks Hannover.
Ansonsten wird in New York natürlich noch auf ATP- und WTA-Tour weiter Tennis gespielt. In Pluyer geht es auf dem Rad bei der EM weiter. Und in Turin, da ist heute Nachmittag um 15 Uhr die offizielle Vorstellung von Andrea Pirlo als neuem Juve-Trainer geplant.
Und in der Fußball-Champions League der Frauen trifft der VfL Wolfsburg auf den FC Barcelona. Nach dem 9:1 gegen Glasgow dürften die Wolfsburgerinnen natürlich da ganz leichter Favorit sein, aber ein Spaziergang wie gegen Glasgow wird Stand jetzt nicht und es wird spannender sein. Die beiden Teams, die sind durchaus in der Lage, ein ähnliches Tempo zu gehen, viel, viel über den Ballbesitz zu kommen, also das wird eine spannende Angelegenheit.
Dem Gegner eben möglichst wenig Ballbesitz geben, also möglichst keine Fehler zu machen. Das hat Stefan Lerch seiner Mannschaft vorab schon mal mit auf den Weg gegeben. Ihr könnt dabei sein. Anpfiff in San Sebastian ist heute Abend um 20 Uhr und die Kollegen von Sport1, die werden das Spiel live übertragen. Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.